Entstehung der Handlung in der Emotionslogik. Ein Titel von Rommen, der mir sehr gut gefällt. Eine Handlung geht meist eine Entscheidung voraus. Ich möchte ein Thema einführen, das sehr stark geprägt ist einmal aus der Neurologie, eingebettet in der Geschichte. Und dann kommen wir zu den Themen, die heute Morgen schon da sind oder da waren. Ich habe dir ein bisschen so mitgeschrieben, die stehen hier da, das ist so wörtliche Zitate. Bei der Eröffnung, der Mensch muss immer eine freie Entscheidung haben. Für die, die hier sitzen, also ich werde Bilder benutzen, wenn ihr sie sehen wollt, könnt ihr gerne nach vorne gehen. Für die, die keine sehen wollen, könnt ihr gerne die Augen schließen oder was ihr auch immer wollt. Ich kann so 3 Stunden am Stück energetisch nicht halten, deswegen würde ich ganz gern die 3 Stunden so strukturieren. Ein Input, eine gute halbe Stunde, dann würde ich gerne nach dem Input die Fragen, die Themen, die auftauchen, als erstes angehen, dann eine kurze Pause machen zum Durchatmen, dann können wir auch vielleicht wieder uns anders organisieren und nach der Pause die bereits bekannte Art und Weise in der Runde zu gehen. Ich hoffe dann, dass wir die Fragen, die alle ganz spannend sind, also die da zum Beispiel, da würde ich zustimmen, wo Handeln ein Tun entsteht, da ist Gott. Oder in der Mitte war so etwas, die erste Trennungserfahrung mit sich selbst ist vielleicht das Selbst selbst. Das würde vielleicht auch einen Hinweis geben, warum das oft so eine schmerzhafte Erfahrung ist, gerade diese Trennung. Ich habe so im Vorfeld mit meinen beiden Töchtern gesprochen, die mit diesem Konzept, also einer Beschreibung aufgewachsen ist. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich mache da einen Vortrag oder eine Diskussion eher. Und dann hat meine Große gesagt, die ist 25, Papa, die wollen keine Definitionen, die wollen keine Struktur und so weiter. Das haben wir am Morgen schon in der Diskussion mitbekommen. Meine Kleine, die ist 15, die hat gesagt, Papa, sag Ihnen einfach, für die jungen Leute ist das ganz einfach. Das hatten wir auch irgendwo. Es ist einfach und es ist komplex. Wie geht das beides zusammen? So als grundsätzliche Haltung wird es sehr stark darum gehen, denken wir, fühlen wir, handeln wir in diesem Entweder-Oder, also in der Unität oder in der Dualität oder im Sein oder im Handeln. Die Kunst wird wohl eher darin bestehen, dieses sowohl als auch in den Fokus zu nehmen. Und sowohl als auch hat viele Facetten. Die einfachste Facette ist, wir tun es in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst das eine und das andere. Ein Lehrer von mir, der sagt immer so ganz schlicht, analysieren ist denken, unterschiedliches zusammenbringen ist wachsen. Das habe ich auch so gehört bei diesen Transformationsprozessen, die einzelne berichtet haben. Das verursacht auch Schmerzen, also das Wachstumsschmerzen. Also wenn man so das sich Widersprechende zusammenbringt, dann entsteht manchmal sowas wie Schmerz oder Leid. Das ist auch ein großes Thema, das wir in jedem Fall anschauen. Dann recht herzlichen Dank, Rommen. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann, dass ich das Thema vorstelle. Ich bringe so ein Ziel mit im Sinne von Austausch. Also Austausch, ein Input rein, lassen Sie uns gemeinsam, ich sage, ein paar Begrifflichkeiten finden, die auch einmal festhalten, weil energetisch können wir es nicht immer festhalten und so Papier ist ein ziemlich guter Speicher. Das Feld, was immer das genau ist, den nähern wir uns, ist auch ein Speicher. So ein Gedächtnissystem in uns hat zumindest auch Speichercharakter. Das heißt, dadurch gelingt es auch, komplexere Dinge einfach zu machen. Also in dem Sinne, die meisten Dinge, die einfach sind, waren vorher komplex. Und ist einfach ein Prozess. So, in dem Sinn wünsche ich mir einen Austausch, aber auch durchaus eine Auseinandersetzung, wie wir es auch immer tun. Dann würde ich einmal einsteigen. So die grobe Struktur, die ich mir vorgesehen habe, historisch, wann geht anders, das ist sehr persönlich, also wann war ich mit dem Thema das erste Mal berührt, wo ging es los, dann das Key-Konzept, das ist Kognition, also einfach übersetzt Denken, die Intuition, und hier müssen wir ganz vorsichtig sein bei Definitionen, also nicht, was wir im Yoga kennen oder so, so der erste Impuls, der einer Handlung vorausgeht, dann Emotion, das werde ich genauer anschauen, dann sowas wie ein systemisches Feld und ein spirituelles Feld, und das werden wir alles dann zusammenbringen. Dann schauen wir die Emotionen an, weil die sind erstens sehr stark, sehr heftig, sehr kontrovers diskutiert in der momentanen Zeit und sie werden auch sehr unterschiedlich gesehen. Ich greife eher eine Facette raus, die wichtig ist, um dieses Thema anzuschauen. Dann eine Reihe von Phänomenen, die man einfach sinnvoll zusammenfügen kann, und dann kommt eine relativ klare, einfache Geschichte heraus und dann die Erweiterung für Systemische und für Spirituelle. Und am Schluss eine Zusammenfassung. Wie alles begann, das war 1991, da habe ich eine Aufstellung gemacht. Junger Mann, Naturwissenschaftler, Mathematiker, keine Persönlichkeitsentwicklung, nichts von alledem, und habe so eine Aufstellung gesehen. Ich denke, einige kennen das. Da ist was geschehen, was mich fasziniert hat. Meine Ableitung war ganz schlicht. Hier gibt es auf jeden Fall ein Wissen im Feld, wo man durch ein Ritual einen Zugang kriegt. Das wäre so das ganz Einfache. Es gab ja unterschiedliche dann Erklärungsversuche, so etwas wie so Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, wenn der aufgestellt wird, irgendwie die Informationen weitergibt. Das reicht aber nicht aus. Also in so einer Bewegung von der Aufstellung hat man dann plötzlich gesehen, dass jeder mit jedem kommuniziert. Und das jeder mit jedem, das ist einfach keine sinnvolle Beschreibung von der Aufstellung. Wenn man die Phänomene dann detaillierter anschaut, merkt man, das klappt einfach nicht. Ich habe damals diesen Impuls gehabt, das will ich durchdringen, im Sinn, was draus machen. Meine erste Fantasie als Naturwissenschaftler war ganz einfach: Für was brauchen wir dann Handys, wenn wir über Feld kommunizieren können, statt über Punkt zu Punkt? Das waren Fantasien von einem Ingenieur. Und ich wollte es einfach verstehen, habe mich dann entschieden, eher das Mentale zuerst zu lernen, und habe dann 1998 eine zweijährige Ausbildung gemacht und habe so 400, 500 Aufstellungen als Stellvertreter gemacht, um einfach Erfahrungen zu machen, und selber auch Aufstellungen geleitet. Eine viel sinnvollere Erklärung ist die hier, dass es ein Feld gibt und wir in Resonanz sind. Es gibt heute vernünftige Ansätze aus der Physik, die können wir vielleicht diskutieren, wenn der Raum ist, die das sinnvoller machen. Und das möchte ich erklären. Also das ist der Rahmen, wo es losging, wo alles begann. Wie kann so etwas sein, dass wir Zugang zu Information haben, nicht zu Wissen? Also Information wäre eher der Fakt. Wissen wäre dann die Semantik dazu, oder sagen wir mehr Semantik dazu, wo wir eine Bedeutung geben. Dann schauen wir uns das Key-Konzept an. Dazu brauchen wir die Definitionen, die ich kurz eingeführt habe. Müssen wir nicht näher gehen. Denken. Kognition werde ich immer verwenden, Intuition, also dieser bewusst werdende Impuls, der einer Handlung vorausgeht, die Emotion als Motivator, der uns bewegt, das Gefühl dazu ist was anderes. Gefühl wäre, was dann geschieht, typischerweise, wenn eine Emotion nicht ins Ziel kommt oder Emotion halt sehr stark ausgelöst wird. Werde ich alles detailliert dann herleiten. Zusammengefasst ist es im Key-Konzept, das einfach so Klassiker löst wie der Spruch von Goethe oder die ganzen Geschichten, Kopf oder Bauch, Intellekt oder Herz oder was auch immer. Und da haben wir ja schon eine Dualität. Das hat vielleicht auch damit zu tun mit dem Selbst, wo entsteht es, wo erfahren wir das. So nach dem Mittagessen, so ganz einfach, dass wir mal starten. Rechnet einmal kurz diese Rechnung aus. Wie viel ist 2 mal 2? Hat wahrscheinlich jeder sehr schnell. Wenn man sich fragt, genügt es ein paar Kriterien. Die Geschwindigkeit ist ziemlich schnell, mit dem man das Ergebnis hat. Und die Anstrengung, die man einsetzen muss, ist mühelos. Also es geht sofort. Wir können es nochmal versuchen. Tut es einfach, indem man die Rechnung ausrechnet und einmal guckt, was passiert. Wie viel ist 34 mal 17? Da gibt's Lächeln. Okay, die Augen nach oben. Der Erste, der es hat, gibt ein Handzeichen. Gut. das ist eher langsam und das ist eher anstrengend. Wir müssen wirklich eine Anstrengung reintun. Und das ist schon mal sehr faszinierend. Also hätten wir eine Rechenmaschine, dann würden sich beide ein bisschen ähnlich anfühlen, wäre eine Hypothese. Aber sie kriegen auf jeden Fall unterschiedliche Erscheinungen. Schauen wir, ob das noch funktioniert. 3x3, zack, ist es da. Mühelos und schnell. So, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Und dann sind wir auch schon zu Ende. Und jetzt achtet auf den ersten Impuls. Also der erste Impuls, der kommt. Nicht den Dreisatz, bisschen. Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Euro zusammen. Der Schläger kostet 1 Euro. Mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Die erste Antwort, die kam bei jemand. Kann ich die haben? 10 Cent. Die Untersuchung ist, alle, die dem ersten Impuls nachgehen, sagen 10 Cent. Weil das geht schnell und mühelos. Für die, die gerechnet haben, aber da gedacht haben, wenn der Richard da was erzählt, dann ist das was Kompliziertes. Der Ball kostet 5 Cent. Klar, 5 Cent und 1 Euro mehr sind 1,05 Euro. 5 Cent drauf sind 1,10 Euro. Manche brauchen jetzt 3 Tage, um das zu sortieren. Weil ein Teil immer noch 10 Cent sagt und der Zweisatz oder Dreisatz sagt einfach 5 Cent. Ich habe so 200 Leute gefragt, 100% reagieren mit 10 Cent. Das ist auch natürlich wissenschaftlich untersucht. In Harvard, obwohl die wissen, dass es Psycho ist, dass es getestet wird, das sind kluge Leute und so weiter, sind es immer noch 50%, die sagen 10 Cent. Dasselbe gilt fürs MIT und für Princeton. Und an anderen Universitäten sind es 80%. Und wenn man den ersten Impuls folgt, ist der 10%. Sind es 100%. Also ein ganz komischer Effekt, als würde da die eine Rechenmaschine ein bisschen dominanter sein als die andere. Also das ist so eins der Phänomene, auf die man halt stößt. Und dann kann man sagen, ist so oder ist nicht so. Da gibt es einen Kahnemann, der sagt dann, das ist die kognitive Verzerrung. Also der geht so davon aus, dass es eine Realität gibt, die können wir erkennen und dann gibt es irgend so eine Engine, die verzerrt es. Man könnte es auch andersrum anschauen, ich schaue es andersrum an. Wie andersrum kommt jetzt? Für alle, die ein bisschen sich so an die alten Geschichten festhalten, es kommt jetzt einiges an Neurologie, so ein altes Modell von einem dreischichtigen Gehirn. Mit einem Stammhirn, sehr alt, also auch evolutionsbiologisch alt. Und dann kommt dieser subkortikale Bereich, das Zwischenhirn, das rote hier. Und dann später das blaue, die Kognition, mit der wir denken können und das wir wahrscheinlich auch brauchen, damit Bewusstsein entsteht. Müssen wir nicht tiefer gehen, nur dass es einmal so eine Evolution gab und auch so trivial gab. Also ich würde mal so provozieren sagen, Lebewesen konnten schon existieren ohne das blaue. Und wahrscheinlich auch schon ohne das Rote. Stammhirn, ganz klar für die Überlebensfunktionen, läuft. Zwischenhirn bringt schon eine Flexibilität im Handeln. Und die Kognitionsgroßhirn, Neokortex, da kriegen wir schon eine Flexibilität in unserem Handeln. Aber das Wesentliche, das Gehirn ist nicht konstruiert, sondern es hat sich entwickelt. Und hat sich entwickelt einfach anhand bestimmter Herausforderungen. Und es war immer lebensfähig. Also mit Teilfunktionen hat es schon funktioniert. Wenn wir nun hingucken, egal welche Handlung wir treffen, ob ich den Stift halt hochhebe oder auch atme im weitesten Sinn, brauche ich eine Entscheidung vorher. Also gerade atmen, also nach welchem, ich sage, feinem Steuermechanismus das reguliert wird. Wir können es bewusst tun. Wenn wir aufhören zu atmen, das könnt ihr mal probieren, gibt es irgendeinen Steuermechanismus, der dann das Einatmen wieder ansteuert. Wenn wir hingucken, egal was wir tun, und gehen wir vielleicht zu moderneren Handlungen, da ist ziemlich viel Hirn drin, und zwar richtig viel. Es gibt einen Auslöser, kein Hirn, dann die Wahrnehmung. Also wenn ich hingucke, einfach hier schwarz sehe, dann kriege ich auf den Augen, auf der Retina halt Pixel. Und dann geht es ins Gehirn und das macht ein Objekt raus. Senkrechter Stab, aha, Geländer. Das heißt, die Wahrnehmung selbst ist ein neurologischer Prozess. Und zwar zu über 90%. Wahrnehmung geschieht in der Neurologie. Dann müssen wir, um es einzuschätzen, tun wir es oder tun wir es nicht, kaufen wir es nicht, verlieben wir uns oder verlieben wir uns nicht, müssen wir eine Entscheidung fällen. Passt es zu uns oder nicht und Gefahr vermeiden und Chance suchen. Dann initiieren wir Handlungen, die kann man neurologisch messen, die spielt keine große Rolle, aber da hat vieles begonnen damals, das waren in den 60er Jahren, dass man messen konnte, werde ich später zeigen, ich hebe diese Hand oder ich hebe diese Hand, dann kann man vorher, zeitlich vorher sehen, aha, er wird die linke heben, er wird die rechte heben. Dann haben wir die Handlungsausführung, also machen wir mal eine ganz einfache Geschichte wie das da, das heißt Muskulatur wird auch von Neurologie angesteuert. Dann passiert etwas, nämlich es wird eine Wirkung erzeugt für uns oder für die Welt und da hat Neurologie nichts zu suchen, also da haben wir keine Kontrolle drüber. Ich glaube, das ist auch die Lücke, wo das Leid oft entsteht. Und anschließend bewerten wir das und sagen, das war halt funktional, nicht funktional, war beabsichtigt und so weiter. Das heißt, da geschieht wieder Neurologie. Also sollten wir uns mit der Neurologie schon ein bisschen beschäftigen. Das Wesentliche ist hier in diesem Grafik gezeigt, das ist das Key-Konzept. Wir haben eine sensorische Wahrnehmung und da gibt es einen kleinen Teil, den Thalamus. Der wird bei den Spirituellen genannt Tor zum Unbewussten oder Unterbewussten und von den Neurologen oder eher wird es Tor zum Bewussten genannt. Die Literatur sagt das da und das da, beides. Wenn wir beides zusammenbringen, stimmt's. Das ist ein Doppler, also alle, die Elektromechanik gemacht haben, also Strom, das ist einfach ein Doppler. Ein Signal dahin und parallel das andere Signal dahin. Gut zwei Drittel gehen nach oben in den neuen Teil, ein Drittel geht nach unten. Wie kann man das messen? Das wird eingefärbt, eingefroren, in Scheiben geschnitten und dann wird gezählt, wie viele Synapsen feuern. Also das ist eine relativ fundierte Aussage. Dann geht etwas los wie eine semantische Wahrnehmung. Also das kriegt eine Bedeutung. Es sind keine Muster mehr, also schwarze Punkte, sondern eine Bedeutung. Das Rote unten, die Emotionsverarbeitung, die geht schnell und ist dem Bewussten nicht zugänglich. Das heißt, wenn wir in der Dämmerung spazieren gehen, treten auf einen Zweig, dann springen wir vor der Schlange weg, weil das Rote gibt dem Zweig die Semantik Schlange. Das Blaue, und das ist jetzt das Faszinierende, das ist das Ding, was er lange braucht. Das erkennt erst viel später, dass es ein Zweig war. Das heißt, wir haben zwei verschiedene autonom arbeitende Systeme. Das Rote, was über das viszerale System den Körper ansteuert, hat längst entschieden. Also die Füße sind oben und wir schreien und dann sagen wir, oh, das war ja nur ein Zweig. Das ist auch funktional, weil es ist schon funktionaler, also 10-mal vor einem Zweig weg oder 9-mal vor einem Zweig wegzuspringen, der keine Schlange war, als 1-mal vor einer Schlange nicht wegzuspringen. Also das ist schon ein funktionaler Mechanismus. Aber dieser Mechanismus läuft halt die ganze Zeit. Jeden Augenblick in einer gewissen Frequenz. Und geht halt ab. Das heißt, was wir erkennen hier später, ist längst schon vorbei. Das waren hier einige Sätze, die wir immer wieder hören. Also es ist bereits geschehen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, es ist bereits geschehen, bevor wir erkennen. Ich habe Arbeit mit Leistungssportlern, wo es um Millisekunden geht. Die ärgern sich über etwas, was sie verkehrt gemacht haben, was sie aber erst und dann eigentlich stoppen möchten. Aber noch niemand hat es gestoppt, weil das neurologisch nicht möglich ist, weil das Bemerken, dass es verkehrt ist, findet erst statt, nachdem schon geschehen ist. Das ist die Kernaussage. Am Anfang hat das Blaue einfach noch nichts erkannt. Das heißt, die Beeinflussung des Roten, also nehmen wir mal ganz einfach so mit richtig Ärger, da werden wir ganz was anderes semantisch konstruieren. Also weniger die liebevolle Frau als vielleicht die unterstützende Frau. Wenn der Prozess weiterläuft, wird natürlich das Blaue dominant und kann das Rote noch irgendwie stoppen. Also wenn ich halt Ärger habe und zuschlagen will, da kann das immer noch sagen, hey, tu es nicht, das ist der Chef, das könnte irgendwie schlecht ausgehen. Das heißt, wir haben gleichzeitig eine hohe Interaktion dieser beiden und ist zeitlich auch noch verschoben. Und da kommt der ganze Körper noch ins Spiel, der jetzt heute kein so großes Gewicht hat. Der Körper interagiert genauso. Also wenn man an therapeutische Interventionen denken, also gerade die jetzt moderner sind oder die kommen, ich kann auch über meinen Körper das Rote, die Emotionsverarbeitung beeinflussen. Und außenrum, das kommt dann später, haben wir die energetischen Felder, die das Ganze nochmal beeinflussen. Also in Wirklichkeit ist das ein ziemlich komplexer Vorgang, aber der sich relativ einfach organisieren lässt und dann kann man auch relativ einfach Dinge ableiten. Gehen wir zu den Emotionen. Die Emotionen haben so etwas ganz Einfaches. Die bewegen uns. Das steht auch im Wortstamm drin und wir können ja viel diskutieren, dass die Emotionen auch andere Dinge tun, dass die zum Beispiel Biochemie auslösen und so weiter. Das tun sie ohne Frage, aber als allererstes bewegen sie uns. Sie bewegen uns im Sinn, Angst macht uns achtsam, Ärger macht uns kraftvoll und grenzt uns ab, die Trauer löst ab, die Freude lässt uns regenerieren, der Ekel bringt Vergiftetes raus oder verhindert, dass es reingeht. Die Schuld, die Scham, die diskutieren wir nicht, weil die sind so polar, da muss man weitergehen, damit man diese Funktion sieht, Scham vielleicht eher Zugehörigkeit zur Leistung, also eine relativ moderne Emotion. Da kommt die Frage, wie kann man denn entscheiden, was eine moderne Emotion ist? Wenn man einfach das Gehirn durchmisst von der Evolutionsbiologie her, wenn in neuen, also mehr im Kortex, Aktivitäten sind, haben wir eine modernere Emotion, weil die vorher gar nicht da war, weil der Gehirnteil noch nicht entwickelt war, wie bei der Freude. Der Rest an Emotionen kann man aus denen oder aus anderen, da gibt es unterschiedliche Modelle, so eine Handvoll kann man die komponieren, wie die Enttäuschung. Enttäuschung ist einfach Trauer, weil es schief ging und dann anschließend der Ärger, damit man aus einem kraftvollen Zustand heraus das korrigiert. Wenn die nicht ordentlich, ich sag, komponiert sind in der Reihenfolge, wenn zuerst oder wenn die Trauer ignoriert wird und sofort in den Ärger gegangen wird, dann hängt das Ding und dann passieren komische Dinge. Jetzt, wieso fühlen sich diese blöden Dinger so negativ an? Oder so unangenehm wäre das richtige Wort. Weil sie uns bewegen. Also das ganz einfache Ding ist, als Analogie, wenn ich auf der Terrasse sehe, also heute Abend, wir sind alle aufgeht und es wird richtig kalt, dann fröstelt es mich. Wenn es mich fröstelt, ist es unangenehm, dann ziehe ich einen Pulli an und alles ist in Ordnung. Wenn ich den Pulli nicht anziehe, weil es nicht unangenehm ist, nehmen wir mal an, das wäre sogar angenehm, dann ziehe ich den Pulli nicht an, dann erkälte ich mich und dann erfriere ich, also ich sterbe. Also das ist ein Überlebensmechanismus, der auch heute noch gilt, so ganz einfach. Das heißt, Emotionen müssen sich unangenehm anfühlen, damit wir uns bewegen. Und da glaube ich, ist die Brücke dann, wo wir heute diskutieren, wenn wir die Fragen anschauen zum Thema Leid. Leid ist in dem Sinn, in der Facette, eine notwendige Begleiterscheinung von Leben, damit wir uns bewegen. Was macht mich so sicher? Zu was?
Dass Leid eine notwendige Begleiterscheinung von Leben.
Das ist eine Hypothese, würde ich sagen. Ja, wir schauen es uns an. Also ich bin schon gern bereit, in jedem Fall von Leben und Leben würde ich jetzt, so wie es ich meine Handlung sehen. Schauen wir uns an. Gut. Die Emotionen, die sind noch viel, viel faszinierender. Ich bin kein großer Leidkenner. Ich würde sagen, ich weiß sehr wohl, wie sich Schmerzen anfühlen. Und psychische, ich würde nicht unterscheiden. Also als erste Hypothese würde ich einmal sagen, Leid, das sagt meine große Tochter immer, wenn sie, die hat eher psychische, also weniger körperliche Schmerzen. Es fühlt sich einfach schrecklich an. Dann sage ich, naja, Laura heißt sie, da gibt es Synapsen, die feuern rot. Und da gibt es Synapsen, die feuern blau. Die roten fühlen sich unangenehm an und die blauen fühlen sich oder die Grünen, die fühlen sich angenehm an. Und das ist der einzige Unterschied auf der Ebene. Wir geben dem eine Bedeutung. Wenn ich einfach sage, okay, das spürt sich jetzt unangenehm an, weil ich Angst habe, weil ich nämlich achtsam sein soll, dann kann ich sagen, okay, das Gespür ist unangenehm, aber es motiviert mich, achtsam zu sein. Wer in gefährliche Situationen geht, der wird dieses Gefühl schätzen und da passiert auch eine Konditionierung. Also die Frage heißt psychisch alles, also sicher körperlich und so weiter. Aber jetzt gehe ich zum Faszinierenden zurück, die haben funktionale Bereiche. Funktionale Bereiche im Sinn von Leben, also Leben und Überleben. Bei der Angst ist es trivial, die macht uns achtsam, zu wenig davon ist es Leichtsinn, zu viel davon ist es Panik oder Starr. Ganz einfach, wenn du heute über die Straße gehen willst, wenn du zu wenig davon hast, fährt dich der nächste Bus tot. Hast du zu viel davon, wirst du die Straße nicht überqueren. Bist du balanciert, achtsam, wirst du sie souverän überqueren. Und das gilt für alle diese Emotionen. Genauso für den Ärger habe ich zu wenig, sagen wir, dieses Antriebslose, das sich nicht durchs Leben bewegt. Haben wir zu viel davon, ist es unkontrolliert und so weiter. Das Faszinierende davon ist, das geschieht automatisch. Ich muss nicht sagen, ey, liebe Angst, komm mal, befahrene Straße, alle recht schnell hier, fremd und ich komme vom Dorf, sondern die ist sofort da. Die Aktivierung geschieht automatisch. Und die Regulierung der Stärke und die Komposition, die ich brauche an verschiedenen Emotionen, geschieht auch automatisch. An der Stelle müssen wir schon sagen, wo ist das Steuerzentrum dafür, dass das so automatisch geht. Und wenn wir ein Steuerzentrum haben, sagen die Denker ganz klar, dazu muss er Wahrnehmung geben. Ich muss sehen, dass ich in einer Straße oder gefährlichen Situation bin. Also um steuern zu können, brauche ich eine Wahrnehmung. Wo kommt die her? Wenn es noch Zweifel gibt, dass die Emotionen unsere Entscheidungen beeinflussen, gucken wir uns das ganz einfache Schaubild an. Die in Beziehungen sind oder waren, sollten sich einfach erinnern an so einen richtig kräftigen Streit, was da passiert. Da passiert eine Verzerrung, und zwar von allen Bestandteilen dieser Entscheidung ausmachen. Als erstes die Wahrnehmung. Als erstes wird die Wahrnehmung verändert. Irgendwann kommt Tunnelblick und dann kommt Black Screen. Also es wird die Wahrnehmung ausgeschaltet. Als erster Teil, die Wahrnehmung wird durch die Emotionen maßgeblich beeinflusst. Das zweite ist die Erinnerung. Wenn wir in der emotionalen Disposition von Freude sind, erinnern wir was anderes, wie wenn wir in der emotionalen Disposition von Ärger sind. Und wenn der Ärger zunimmt, dann geht es in einer rasanten Geschwindigkeit. Also wir erinnern in Millisekunden um das und das und das und das und das. Und als letztes natürlich die Bewertung, also wenn wir uns einen Entscheidungsprozess anschauen, dann wird aus der Mücke der Elefant, kennen wir alles. Das heißt, alle Bestandteile einer Entscheidung werden durch die Emotionen maßgeblich beeinflusst. Und wir müssen mal alle Konzepte wegtun, die wir gelernt haben im Studium, in der Schule oder im Leben, wenn wir diese zwei Teile sehen. Da gibt es die rote Entscheidungsengine und die blaue. Das heißt, die Entscheidung und dann die Handlung, die ist maßgeblich beeinflusst von den Emotionen. Das ist das Wesentliche. Das geht. Also es hat Darwin schon versucht, ist bisher nicht widerlegt. Vielleicht bist du die Erste. Ja, das können wir uns anschauen. Geht sehr einfach. Ja, Moment. Zwingend. Also was Darwin versucht hat, immer wieder die Schlange. Also hinterm Glas und die Schlange kommt. Und es ist, gelingt nicht, eine Reaktion darauf zu vermeiden. Also gibt es bisher keinen Menschen. Also da passiert etwas. Das geschieht auch mit Babys, die keine haben, also ich will es nicht groß diskutieren, also ich glaube dir das und das ist faszinierend und wir werden auch sehen, alle können das mehr oder minder. Wir müssen etwas einführen dazu, wie diesen funktionalen Bereich. Also da gibt es Bereiche, die habe ich jetzt glaube ich gar nicht so, da, die gibt es auch linear, also wo wir es noch ändern können und wo wir es nicht mehr ändern können. Und das Spannende daran ist, wo sind wir in einem Bereich, wo wir noch entscheiden können, wo die Emotion uns nicht dominiert, aber das kommt später. Deswegen notiere ich die hier und dann können wir es auflösen. Okay, jetzt gucken wir uns weitere Phänomene an, um einfach das Ding zu greifen. Also das ist jetzt nur eine Theorie. Ich bin jetzt nicht groß bekannt, obwohl ich doch einige kenne hier im Raum. Ich bin Handwerker. Also ich bin zwar naturwissenschaftlich, ich bin schon in der Ausbildung Mathematiker, aber ich komme aus dem Handwerk, das heißt, ich will ein Konzept und dann will ich ein Werkzeug draus machen. Aus dem Werkzeug will ich das anwenden. Und wenn ich was, ich sage, entwickeln, verändern, verbessern kann, dann kriege ich eine Rückwirkung, ob meine stimmt. Und so kann ich mich evolutionär dann weiterentwickeln mit meinen Themen. Also das heißt, wir müssen ein Stück weitergehen, bevor wir solche Fragen diskutieren. Wie wird ein Werkzeug draus? Also im Sinn von Intervention, von Haltung, von Art und Weise zu denken, zu atmen, und so weiter. Ganz was Einfaches, und da können wir schnell drüber gehen. 20.000 Entscheidungen pro Tag. Wenn wir einfach 5 Sekunden nehmen für eine, bräuchte man schon 28 Wachstunden. Die haben wir nicht. Einfache Hypothese. Es muss etwas geben, was ein bisschen schneller entscheidet als eine bewusste kognitive Entscheidung. Der hat mich im Studium stark beeinflusst, das war 1979, Libet. So Deutsche haben herausgefunden, dass zwischen Bereitschaftspotenzial, also diese sichtbare Aktivierung von Muskulatur und dann die Handlung, so eine Sekunde auseinander liegt. Der hat dann gesagt, das ist doch viel zu lang, das war nur so, so, es muss schneller gehen. Und dann hat er gemessen, dass die bewusste Entscheidung nach dem Aufbau des des Bereitschaftspotenzials entsteht. Das heißt, die Entscheidung ist vorher längst gefallen und dann erst fällen wir eine bewusste Entscheidung. Und das hat natürlich alles auf den Kopf gestellt, stellt es auch heute noch auf den Kopf. Der Versuch ist x-mal wiederholt worden. 2007 hat Professor Heinz an der Charité das mit bildgebenden Verfahren nachgemessen und es kommt raus. 300 Millisekunden vor unserer bewussten Entscheidung ist neurologisch und das Muster für die Handlung erkennbar. Und da kann man jetzt philosophieren, haben wir einen freien Willen, das lassen wir alles weg, wo kein Zweifel dran besteht. Es gibt vorher etwas, was eine Entscheidung gefällt hat. Und dieses Vorher ist in jedem Fall schnell und es ist dem Bewussten nicht zugänglich. Wer ist dem Bewussten zugänglich? Wer ist das Blaue? Okay? So eine ganz triviale Ableitung davon. Das heißt, wir haben einen Entscheidungsmechanismus, der längst entschieden hat. Und dann sagen wir halt, ich habe mir den BMW gekauft, weil der so schön ist. Gut, ich fahre kein BMW, mag das Auto auch nicht. Aktuell 2012. 2 Sensoren in der Hand und Sie kriegen einen Satz eingespielt, im Flugzeug hebt Laura ihr Gepäck hoch. Die blaue Kurve da, da sehen Sie die 300 Millisekunden, ist ein bisschen klein. Nach 300 Millisekunden geschieht eine Sensorik, eine Muskelkontraktion. Allein durch einen Satz ausgelöst. Also mir geht es darum, welcher Input muss denn rein, damit was passiert. Und 300 Millisekunden ist eine lange, lange Zeit. Also alle, die Skifahren kennen, wenn die Abfahrer da runterdonnern, 10 Hundertstel Sekunden sind 5 Meter. Also das ist schon eine Strecke, die bewusst erfassbar ist. So, das war für mich in der Evolution oder in der Entwicklung oder in der Einsicht zu dem Thema mit das Wichtigste. Lidu, das war, in meinem Studium wurde das veröffentlicht von einer Frau, die hatte eine Störung, wo das bewusste Gedächtnissystem, und zwar das Kurzzeitgedächtnis, wo man diese 5 plus minus 2 halten kann, zerstört war. Das heißt, da das zerstört war, konnte das nie ins Langzeitgedächtnis. Also da gibt es viele Phänomene davon, aber diese Menschen lernen nicht mehr. Die lernen einfach nichts mehr dazu. Das lief so, das ist wirklich kurios. Der Arzt kommt rein, sie sitzt am Tisch, steht immer auf, grüß Gott, Herr Doktor, wie heißen Sie denn? Der sagte dann Klapperede. Und wenn er rausging, dieselbe Nummer, aufstehen 8 Jahre lang. Nach 8 Jahren hat er einen Reißnagel in seine Hand und hat mit dem Reißnagel das Handgeben gemacht. Das tat weh. Am nächsten Tag passiert was Kurioses. Er kommt rein, sie steht wieder auf, Hände auf dem Rücken und sagt, wie heißen Sie denn? Er sagt seinen Namen und dann fragt er sie, warum geben Sie mir die Hand nicht? Was glauben Sie, was die Antwort war? Wenn es weh tut, hätte sie gelernt und hätte einen bewussten Zugang, was nicht möglich ist. Nein, sagte sie nicht und kann sie nicht sagen. Sie kann nicht sagen, weil dann hätte sie Erinnerung dran. Um eine Erinnerung zu haben, müsste es ins Langzeitgedächtnis und wäre dem Bewussten zugänglich. Was sagte sie? Ich weiß es nicht. Richtig. Das wäre übrigens die Antwort, die wir standardmäßig geben sollten, wenn wir gefragt werden, warum magst du diesen Fußballverein? Oder warum hast du dir diese Schuhe gekauft? Ich weiß es nicht. Wenn ich meine Frau frage, warum hast du dir diese Schuhe gekauft, dann kriege ich zack eine Antwort. Die passt ja nicht. Dann sage ich, du hast doch da und da. Dann kriege ich die zweite, die stimmt auch nicht, aber die kommt schon mit etwas Dampf. Wenn ich mir erdreiste, das dritte Mal zu fragen, dann wird sie ärgerlich. Mit Recht, weil ich was erzwinge, was dem Bewussten nicht zugänglich ist und nicht beantwortbar ist. Damit würde etwas Frieden schon in die Welt kommen, wenn wir nur das da tun. Wir wissen es nicht, weil wir keinen bewussten Zugang haben. So, das war dann ein...
Hast du uns gerade dargelegt, dass der Impuls, der unsere Entscheidung verursacht, grundsätzlich unbewusst ist? Ist das das, was du sagst? Ist das deine These?
Kannst du es mir nochmal geben? Ist eine super Frage.
Ich freue mich, dass die dann alle da am Flipchart stehen. Ich würde aber ganz gerne mit dir sprechen eigentlich. Aber gut. Also ist deine These, das, was Entscheidungen verursacht, ist grundsätzlich unbewusst? Fragezeichen. Das ist eine Frage an dich persönlich?
Ja, die will ich dir ja mit Liebe beantworten.
Mach doch gleich.
Nein, kann ich nicht.
Ach so. Oh.
Ich bräuchte die Frage noch. Ja, ich bräuchte die Frage noch.
Also die Ursache einer Entscheidung ist grundsätzlich unbewusst. Das ist jetzt meine Übersetzung von, okay. Ich weiß es nicht, von dem, was ich bei dir verstanden habe. Ich möchte einfach nur wissen, ob ich dich richtig verstanden habe. Moment, also hast du was? Wie? Ja, es steht aber jetzt immerhin auf dem Flipchart, was er verstanden hat. Hast du uns gerade das gezeigt?
Dargestellt, dass Ursachen von Entscheidungen grundsätzlich
unbewusst sind. Genau, das ist meine Frage.
So, ich tue dir gerne einen Gefallen. Ich beantworte sie, aber die Antwort ist so krude, weil uns noch was fehlt, dass wir es nicht verstehen. Deswegen werde ich zuerst einen Input liefern, um es zu verstehen. Aber wir versuchen es einmal. Ich habe dargelegt, das stimmt. Die Ursachen, es gibt viel mehr Ursachen. Grundsätzlich nein, weil es gibt ja eine bewusste Entscheidung und es gibt auch eine Entscheidung aus dem Emotionssystem. Das heißt, jetzt brauchen wir definitiv das sowohl als auch. Wir können nicht, und das ist unser größtes Problem, wir können nicht im Entweder-Oder entscheiden. Und grundsätzlich heißt Entweder-Oder. Also jetzt kann ich nicht darauf antworten, weil das nicht vorgesehen ist. Also ich kann so sagen, meine Kaste, die Mathematiker, die haben das vorgesehen. Da gibt's ein X-Ohr und ein Ohr. Also das X-Ohr heißt entweder oder und das andere heißt sowohl als auch. Also grundsätzlich nicht, aber schon. Und dann wird's wirklich kurios, weil im Schon ist es bewusst und im Nicht schon ist es unbewusst. Oder das ist falsch, weil es dem Bewussten nicht zugänglich ist. Und das wähle ich sehr präzise. Es ist einfach dem Bewussten nicht zugänglich. Um es genauer zu sagen, man weiß nicht wirklich richtig. Ja, das geht in die Richtung. So, und deswegen hören wir jetzt auf und liefern ein Stück Input, außer deine Not ist groß. Weil dann hättest... Naja, ich finde es ganz charmant und du lieferst uns das, was ich erzähle. Weil dann können wir den Satz durchstreichen. Bei mir nicht. Emotionen beeinflussen meine Entscheidungen nicht. Weil jetzt beginnt eine Emotion, wie immer die ist. Die beginnt.
Ich hatte zwingend noch gesagt.
Ja. Zwingend, ja. Zwingend, wo gehört das hin? Zwingend. Das ist viel einfacher. Zwingend. Ach ja, okay. Und ich mag es, wenn es ein bisschen Humor und Heiterkeit reinkommt, aber auch gepaart mit dieser Wertschätzung, weil da kommt einfach das Schöne raus dabei. Okay. So, jetzt geht's weiter mit dieser kuriosen Reise, was ja fast nicht verständlich ist, weil das ist ja widerspricht allem, was wir denken und handeln. Und viele von euch haben aber einen Zugang durch dieses ganze Gehirnsystem hindurch und sagen, da gibt's ja noch eine Wahrheit. Jetzt sind wir ja an einer Stelle, wo wir nicht einmal es bewusst haben. Und das müssen wir auch noch zusammenbringen. Und das bringen wir zusammen. Die Blindseher, das ist ganz verrückte Geschichte. Die haben, weil ja so viel Hirn im Entscheiden drin ist, also um zu sehen, haben wir 17 Stationen im Neokortex, bis da hinten irgendwann sowas wie ein Bild energetisch entsteht. Okay? Jetzt wenn da hier halt ein Tumor ist oder halt irgendwo Autounfall und es unterbrochen ist, dann gibt es ein ganz faszinierendes Phänomen, Blindsehen. Das heißt, die haben völlig intakte Augen, völlig intakten Sehkanal, völlig intakten subkortikalen Bereich und im Neokortex ist was kaputt. Dann sehen die schwarz, also das heißt, da wird dieses Bild nicht konstruiert in der Neurologie und der Rest wird ganz normal gesehen. Wenn man jetzt denen einen Stift in dieses schwarze Ding reinhält, und sagt, siehst du da einen Stift? Was glaubt ihr, was die sagen? Genau, die sagen ja. Hält man da eine Hand rein und sagt, siehst du da einen Stift? Sagen die nein. Wenn man einen Stift reinhält und sagt, was siehst denn du da? Sagen die, ich weiß es nicht. Okay? Ganz, ganz faszinierend. Das heißt, der Output von diesem Roten, als allererstes, wir haben ein zweites Gedächtnissystem, das hatte ich ja eben so übergangen, bei der Dame mit dem Reisnagel, die hat ein zweites Gedächtnissystem. Das heißt, die Erfahrung aus diesen Schmerzen mit diesem Reisnagel wird repräsentiert in einem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Da steckt das Expertenwissen drin, da steckt all unsere Handlungserfahrung drin. Das ist das Wissen, mit dem wir Auto fahren. Ihr kennt das. Du fährst nach Hause, zwei Wege, bist zu Hause angekommen und denkst, oh, bin ich links oder rechts gefahren? Du wirst es nicht erinnern. Auch die Hypnose-Seite, die diese Dinge nicht entdecken, weil es nicht da ist. So, dieses Emotionssystem hat als Output nur so einen Impuls. Stimmt, stimmt nicht. Ist komplex in der Verarbeitung, aber nur ein Impuls, weil das handlungsorientiert ist. Das steuert unsere Handlung. Das heißt, da lernen wir einfach daraus, wie ist dieser subkortikale oder diese Emotionsentscheidungsmaschine gebaut, die hat als Output, als Ergebnis nur so ein stimmig, nicht stimmig. So, dann können wir die Philosophen noch benutzen. Aristoteles, wir benutzen unseren Intellekt nur dafür, um unsere bereits getroffenen Entscheidungen, also das Rote, im Nachhinein zeitlich später zu erklären. So, damit lassen sich unterschiedliche Entscheidungen ableiten. Jetzt ganz grob, die eher theoretisch sind. Die reine Kognitionsverarbeitung, die heißt ganz einfach, das, was die Philosophen untersucht haben, das gibt's überhaupt nicht. Weil wir immer emotionale Disposition haben. Dann die reine Emotionsverarbeitung, das ist die häufigste. Die führt uns automatisch durchs Leben. Wir trinken, ohne dass wir dazu entscheiden. Das heißt, der Teil ist ohne Zutat des Kognitionssystems. Dann gibt es so die Entscheidung im Einklang. Ich intendiere was und das Rote sagt es auch. das würde ich eher so Glück nennen. Also wenn tatsächlich das zusammenkommt, was das Rote will und das Blaue, eben, das fühlt sich richtig gut an. So, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Was passiert, wenn das Blaue weg ist? Da gibt es den Phineas Gage, einen Eisenbahnarbeiter, den hat es bei Sprengungen die Stange da durch den Frontallappen gehauen. Die flog nach oben weg, das haben wir die Fragen, wow, die blieb da drin, nee, die flog weg. Die ist so lang, die steht im Museum. Der Typ stand nach 20 Minuten auf, wurde von einem Dorfarzt, war also Eisenbahnbauer in den USA, verarztet und der hat seinen Job wieder gekriegt. Das heißt, den blauen Teil braucht man nicht so zwingend für das normale Leben. Wir wissen heute, dass in dem präfrontalen Kortex ist situationsgemessene Entscheidungen, sozial angemessenes Verhalten liegt und die emotionalen Prozesse irgendwie reguliert oder beteiligt werden. Da hat man lange geglaubt, die würden da ablaufen, aber die laufen da nicht ab, sondern da wird was reguliert. Das heißt, der und wie viele anderen, der ist nur jähzornig geworden und hat keine vernünftigen Entscheidungen für seine Lebenssituation gemacht. Also der ist wirklich arbeitslos geworden, ist dann nach Mexiko gegangen, der hat noch über 20 Jahre gelebt. Ohne das, was wir so als modernen Gehirnteil nennen, der langfristig plant und soziales Verhalten gibt. Das heißt, das ist, was normalerweise bei uns allen abläuft. Die sozial, oder lassen wir das sozial weg, die überformte Entscheidung. Das rote Feld der Entscheidung in etwa 300, etwa 200 Millisekunden. 200 Millisekunden. Dann ist die Entscheidung da, das blaue kann die stoppen und anschließend überformen. Bei dem Rechnen ging das nicht. Das sagt man 10 Cent. Das rote sagt 10 und das blaue lässt es ungesehen durch. Das heißt, die Kognitionsverarbeitung stoppt es, überformt es und dann kommt halt eine vernünftige Entscheidung raus. Dann gibt es die affekthafte Entscheidung noch dazu, da geht es halt nicht mehr. Das heißt, das Rote ist so stark, dass das Blaue das nicht mehr stoppen kann und dann platzt es halt raus und man macht das, was man sozial gesehen nicht tun sollte. Und das da macht den Großteil unserer Entscheidungen, nicht den Großteil, das sind die bewussten Entscheidungen. Die laufen bewusst ab, also die kriegen wir auch mit, das was passiert. So, dann ging ich so ganz einfach weiter und habe mir angeschaut, Emotionsverarbeitung ist schnell, ist mühelos, ist dem Bewussten nicht zugänglich, ist nonverbal, wird automatisch aktiviert, hat einen Handlungsimpuls Go-No-Go, nimmt immer die Gesamtsituation in den Blick. Die Kognitionsverarbeitung, langsam, anstrengend, bewusst zugänglich, verbal, wird bewusst aktiviert, ich muss rechnen, ich muss entscheiden, hat Handlungsmöglichkeiten, du kannst das tun, das tun, das tun, das tun und hat eher so einen Fokus, wo ich auch hinlenken kann, will ich das oder so weiter. Und dann stellt man fest, dass die Intuition, also das, was wir so als Entscheidungsunterstützung haben, genügt genau diesen Merkmalen. Das heißt, unsere Intuition, wenn wir den spirituellen Teil temporär mal weglassen, ist nichts anderes als das Ergebnis dieses Emotionssystems. Also das, was da anklopft. Das heißt, wenn die Emotionsverarbeitung bewusst wird, also quasi das Signal erkannt wird, das ist die Intuition. Da wir die Intuition auch spüren, und spüren ist bewusst, haben wir schon ein bisschen was Blaues dabei. Das ist das Key-Konzept. Und so laufen wir durch die Welt. So, das reicht ja nicht. Alle Spirituellen sagen, was soll das? Halt zuerst zum Konditionieren. Kann man das Rote konditionieren? Ja, natürlich. Ein einziger Weg, der richtig gut funktioniert, ist Handlung. Wenn wir handeln mit einer bestimmten emotionalen Disposition, dann lernen wir. Und dann manifestiert es sich im emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Das geht auch schneller, wenn man sich an der Herdplatte brennt. Also es gibt unterschiedliche Kriterien. Aber Erfahrung im weitesten Sinne und Erfahrung kann durch Handlung erfahren werden, wird dazu führen, dass unser emotionales Erfahrungsgedächtnis angereichert wird. Deswegen ist auch bei unerfahrenen Menschen relativ wenig Intuition sinnvoll möglich, weil da noch kein Expertenwissen enthalten ist. Zu viel Expertenwissen, ihr kennt wieder sowohl als auch, führt zur Engstirnigkeit, zu wenig einfach ist es dilettantisch. Also das Rote ist konditionierbar. Das dauert aber. Und wir wissen alle, wenn wir bestimmte Marotten ablegen wollen, die schon manifest sind, das tut, dauert einfach. So, damit wir die Schleife schließen, damit habe ich angefangen. Also ich wollte das verstehen und umsetzen. Wie kann man jetzt das da erklären? Dieses Feld. Einfach so. Wenn wir uns die Intuition anschauen und jeder, der Aufstellungen gemacht hat, der sieht, das ist schnell, das ist dem Bewussten nicht zugänglich. Hellinger hat früher nur auch mit Go-No-Go gearbeitet. Da wurden keine Metaphern mit Vater, Mutter oder was erfunden, sondern nur Impulse. Das ist mühelos, da muss ich nichts tun. Das ist nonverbal, ich kriege keinen Text. Aber wir können den Text, den Impuls übersetzen. Aus 400, 500, 600 sonst was kriege ich natürlich mit. Die Expressive wird immer so darstellen und der Introvertierte wird immer so nein darstellen. Das heißt, es kriegt eine Färbung, wenn ich es übersetze. Aber der Ursprungsimpuls ist nonverbal. Die Aktivierung geht unaufgefordert. Ich muss nicht hingehen und sagen, hey Feld, sag mir mal, was da los ist, sondern das Ding ist da. Und es ist manchmal sowas von massiv da und spürbar. Ich kriege diesen Handlungsimpuls, der das kennt, ich drehe es auf die Seite. Also das ist einfach, wie wenn, wer Matrix gesehen hat, hinten rein das Ding und Maschine läuft. Immer umfassende Situation und die Aktivierung kann man machen, als Ritual, Aufstellung, Meditation gibt es weitere. Das heißt, dieses Phänomen ist einfach nur ein Durchgang durch dieses rote Emotionssystem. Die Frage, die nicht beantwortet ist, jetzt beim, wo ich mich jetzt befinde oder wo also Literaturforschung sich befindet, dieser Resonanzkörper, da muss ja sowas wie ein Mikrofon oder Lesekopf sein, ja, der ins systemische Feld geht. Da das Rote durchgeht, müsste es wahrscheinlich im Roten sitzen, also im subkortikalen Bereich, oder, was ich eher glaube in der Zwischenzeit, es müsste über den Thalamus gehen und der speist es dann ins Rote ein. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich mitbringe. Wenn wir darüber meditieren, diskutieren, spüren, explorieren können, wo kommt es rein? Geht es als Feld durchs Rote durch oder wird es durch den Thalamus entsprechend in die Systeme eingeformt? Ihr könnt euch vorstellen, wenn man einen Schritt weiter geht und das spirituelle Feld anschaut, dann sehen wir oben das Identische, wir kriegen nur unten andere Qualitäten der Felder. Im systemischen Feld haben wir noch Personen zentriert, also da haben wir noch Papa, Mama. Wir haben noch so 3 bis 5 Generationen, die wir erkennen. Wir haben so einen Zugriffsschutz, ich kann nur mein Feld sehen, niemand anders seine. Also da gibt es andere Mechanismen. Im Spirituellen haben wir eher Archetypen, Krafttiere und so weiter. Es ist schon entpersonalisiert. Über alle Grenzen, es ist unbegrenzter Zugriff, alle können auf alles zugreifen und kann man noch ein paar so Dinge aus dem Yoga entsprechend einordnen. Das heißt, die Phänomene, die ich in der spirituellen Welt gefunden habe, die lassen sich relativ einfach da einordnen. Und da werden wir dieselbe Frage dann stellen, wo sitzt der Resonanzkörper? Wir erfahren es ja. Okay. Jetzt die Schmerzen. Meditation bringt diese beiden Systeme zur Ruhe. Als allererstes das Rote, weil das Rote ist handlungsorientiert. Allein durch das Schließen der Augen schalten wir schon etwas aus. Aber das Blaue hat eine Verbindung mit dem Roten. Das heißt, wenn wir Gedanken denken, aktivieren wir das Rote. Wenn wir uns vorstellen, ich habe Angst, dann kriegen wir Angst. Das heißt, das ist eine Methode, das runterzufahren und dadurch wird der Filter ins Feld sauber. Das heißt, wir können unsere Erfahrungen mit dem spirituellen Feld machen. Deswegen funktioniert das, aber da gibt es verschiedene Methoden. Meine Hypothese ist, das Selbst, das Ego, das entsteht erst in der Dynamik von beiden. Das ist nicht verortet, das wird man auch nicht finden. Das heißt, wenn wir in den Tiefschlaf gehen, ist Ego weg. Wenn wir im Tiefschlaf sind, da tut auch unsere Schnittwunde nicht weh. Weil das Bewusste nicht da ist. Also die grünen Funken, die funken weiterhin, aber die werden halt nicht als unangenehm erfahren, weil sie nicht ins Blaue gehen. Und aus der Dynamik heraus entsteht, und die Yogis sagen mir, ah, da unten sind ja noch fünfmal und sechsmal weitere Instanzen. Ja, das sind weitere Instanzen. Aber von der groben Dynamik her entsteht das Selbst, das Ego, wie immer wir es nennen, erst beim Hochfahren dieser beiden Systeme, speziell des blauen Systems. So, und wie kann man dann die Konzepte erklären? Vom Nichts in die Wirklichkeit, vom Formlosen in die Form, von der Energie in die Materie, von der Unität in die Dualität. Ganz trivial. Spirituelles Feld, systemisches Feld wirkt rein in unsere Handlung, das heißt, die verändert auch, das ist eine der großen Fragen, ist Atman unveränderlich oder nicht? Da haben wir so eine Frage hier mit der Erde. Der Wahn ist nicht vorbei, wenn wir aufwachen. Die Transformation ist zu machen. Darum ist die Erde hier. Wir sind auf der Erde für diesen Transformationsprozess. Wenn wir hier sind und einen Körper haben, dann können wir handeln und unsere Handlung beeinflusst das Feld. Und dann geht es halt der Reihe nach hoch. Und da oben können wir Materie anwenden und ist Materie und da unten ist halt das reine Energie. Da unten haben wir Gott, sind in Resonanz, das heißt, wenn wir in Resonanz sind, dann sind wir Gott. Also die Frage, die war hier, sind wir Teil? Wer findet es? Hier? Jeder ist Gott, nicht nur ein Teil. Wenn wir in Resonanz sind, erfahren wir das Göttliche als Ganzes. Wenn wir in unserem roten und blauen und vielleicht den weiteren, die man differenzieren kann, die Filter nicht geputzt haben, dann erfahren wir nur einen Teil. Wenn wir in unserem roten Handlungsmuster drin haben, die meistens Trauma heißen, Traumata oder wie immer man die nennt, also neurologische Verbindungen, die Reizreaktionsmuster übersetzen, die der irgendwas tun, dann haben wir andere Situationen. Aber die ist manifest schon, das ist neurologisches Muster. Das kam hier irgendwo, wenn ich meine Muster abgebaut habe, das war fast wörtlich. Weiß ich jetzt nicht, was steht. So, und dann können wir diese Frage hier beantworten. Der Mensch muss immer eine freie Entscheidung haben. Müssen tut er nicht. Frei ist jetzt leicht zu beantworten. Wenn ich frei im Moment definiere, dann wird es relativ schwierig. Wenn ich frei einen größeren Zeitraum gebe, dann ist es einfach. Weil die bewusste Entscheidung kann das Rote stoppen, das wäre, was du vielleicht schon kannst, dann kannst du dich bewusst entscheiden. Wenn das nicht gut genug ist, kannst du, also funktional im Sinn gut genug, kannst du dein Rotes konditionieren, also dich entwickeln, flexibler zu werden, Herzenergie zu entwickeln, was immer du da tust. Und dann wirst du frei. Also wir müssen nur das Muss wegstreichen. Und wir müssen dem frei eine Zeitdimension geben von vielleicht Tagen, Monaten, Jahren oder vielleicht Leben. Dann sind wir tatsächlich frei in unseren Entscheidungen. Dazu? Bitte? Das Muss gehört generell weg. Ah ja, das. Ich halte mich noch nicht für so entwickelt. Mein Muss ist eher so ein tut's halt oder guckt mal, da hoffe ich, dass viele das übersetzen. Das tue ich tatsächlich häufig, das muss. Vielen Dank für den Hinweis. Okay. Das Key-Konzept. Kognitionssystem bewusst zugänglich, semantische Erkennung, Intuition, quasi der sichtbar werdende Teil. Das Emotionssystem, das ist im physischen Körper und dann haben wir außen, das uns umhüllt und gleichzeitig durchdringt. Das spirituelle Feld, das systemische Feld kann man auch zusammenfassen, aber wir wissen schon so viel, dass im systemischen Feld einfach andere Phänomene auftauchen. Deswegen habe ich es auseinander. Da gibt es noch viele dazwischen, das wissen viele, aber so ganz grob haben wir das zusammen. Und die beiden äußeren Schichten sind von der Wirkung dominanter als alles andere. Und gleichzeitig, wenn es im Roten einfach manifestiert ist, handeln wir in Automat danach und können es mit dem Blauen noch ein bisschen umformen. Das ist die Dynamik, die es so schwierig macht. Aber in Wirklichkeit ist es ja ganz einfach. So. Das ist das Key-Konzept als Kern mit der Hülle der beiden Felder drumherum. Und das ergibt gleich den Bauplan für alle Therapeuten und Coaches. Das heißt, was uns zum Automaten macht, ist das Rote. Das heißt, Psychoanalyse geht über Metaphern ins Blaue und versucht, das Rote zu verändern. Dauert lang, bewussten zugänglich, stumpft ab und so weiter, aber ist eine Methode. Viel mächtiger sind Interventionen wie EMDR, Somatic Experience, Submodalitäten, die gehen direkt ins Rote. Das heißt, da können wir besser oder schneller intervenieren. Und die Körperarbeit, die ist natürlich richtig klasse, weil da interveniere ich, ohne dass ich Metaphern brauche von Drama, von Papa und Unfall und was weiß ich nochmal. Das heißt, da kann ich ganz ohne diese Metaphern auskommen, ohne Sprache. Und natürlich ist das Allerbeste, wenn man von allen drei Seiten kommt und die gleichzeitig aktiviert. Das heißt, die Werkzeuge, die ich jetzt entwickle, gehen in die Richtung, halt möglichst von zwei oder drei Seiten zu kommen. Das sind einfach die besten Erfolge da. Und danach geht es weiter. Das heißt, danach muss ich in die Handlung. Also es hilft überhaupt nichts, in einer Therapie, in einem Coaching, also das erste Mal die Erfahrung zu machen und dann geht man raus, kommt in die alte Situation, die Reizreaktionstrigger werden ausgelöst und ich handle wieder im alten Muster. Manifestiere ich wieder das Rote. Wenn ich mit gutem Gefühl in die Handlung komme, ändere ich das Gehirnsystem, also das Key-Konzept und kurioserweise, wo ich noch was verstehe, das systemische Feld. Das heißt, mein systemisches Feld ändert sich. Eine Aufstellung ist nur Kokolores, wenn ich nur die Aufstellung mache. Ich muss dieses Geordnete an Information anschließend in die Handlung übertragen, dann manifestiert es sich in der Neurologie. Und dann passt es zusammen. So, das war jetzt eine lange halbe Stunde. Herzlichen Dank fürs Durchhalten. Ich habe gesagt, wir machen jetzt die Fragen zum Vortrag. Können wir ein bisschen machen und dann, ja, so 10 Minuten und dann machen wir gleich durchlüften, ne, Fragen. Machen wir Fragen und dann machen wir eine kurze Pause, dass wir ein bisschen Luft kriegen.
Also mich würde interessieren, von welchem Begriff von Energie du ausgehst. Du hast mehrfach das Wort Energie verwendet.
Ja.
Das wird ja häufig verwendet in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Und mich würde jetzt dein Konzept von Energie interessieren.
Also die ehrliche Antwort lautet, wann immer ich nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich Energie. Okay. Ich kann dir schon was Präziseres sagen. Das ist jetzt aus der Physik, das ist Grundlagenforschung aus der Physik. Also hat nichts mit Spiritualität zu tun, nimmt einfach physikalische Phänomene. Es ist aus der Quantenphysik abgeleitet und die nennen das Zero Point Field, also da könnte man schon beschreiben. Und dann gibt es vieles dazwischen. Also um da zu diskutieren, müssten wir das da machen, was wir gerade gemacht haben, müssten die benennen und die Wirkmechanismen suchen. Also die kann man schon messen auch, also so ungefähr schauen die aus. Also so werden es manifestiert im Gehirn und so werden es manifestiert auf der energetischen Ebene. Und die Messinstrumente gibt es bereits, die gibt es schon. Also ich habe schon, aber ich habe es nicht so souverän, dass ich mich hinstelle und sage, da, so weit bin ich nicht. Beantwortet? Okay.
Ich habe auch eine Frage. Ja, genau die Folie.
Die?
Ja, du hast gerade gesagt, am sinnvollsten ist eine Wandlung möglich, wenn man von möglichst vielen Seiten kommt. Jetzt ist in unserer Kultur ja die Form, die du jetzt gewählt hast, sehr etabliert. Also man stellt sich hin und macht einen Vortrag, wenn man was vermitteln will. Und in unserer Kultur ist das Körperliche sehr ausgeblendet. Also ich habe, wenn ich so über Lösungen nachdenke, immer wieder das Bedürfnis wirklich... in dem Moment, wo rational wirklich Themen anstehen, das sofort zu verbinden mit der körperlichen Nähe. Also platt gesagt, indische Kinder, die im Dorf in die Schule gehen, die kuscheln sich aneinander, bevor dann die Deutschen meinen, sie müssten Schulmöbel stiften.
Ja.
Gibt's ne, das ist jetzt einfach eine Frage auch an alle, wie können wir wirklich diesen körperlichen Zugang nochmal anders in unserem kognitiv geprägte Welt bringen? Und zwar gleichzeitig. Eben nicht im Sinn von, ich mache Yoga abends, sondern gleichzeitig.
Okay, habe ich verstanden. Für die Gruppe nach der Pause, also diese ganz spannende Gruppe, so wie ich das mache, nein, ich mache das nicht so. Roman hat mich gebeten und hat gesagt, es wird nur gesprochen. Ich habe gesagt, reden kann man nicht, weil ich brauche Bilder mindestens. Ich arbeite nur mit dem Körper. Also die Sachen, die ich mache, mit sinnlicher Erfahrung. Für mich gilt es nicht. Das ist ein langer Weg gewesen. Also muss ich auch sagen, weil ich ein extrem kognitiver Typ bin und denke und so weiter. Da bin ich ganz klar. Ich würde auch sagen, in unserer Kultur, da würde ich ja sagen, das ist definitiv so. Wie kriegen wir den körperlichen Bezug, wenn wir es schaffen, das ins Emotionssystem zu kriegen? Und ins Systemische. Die Kultur ist im Systemischen repräsentiert. Das heißt, wir müssen Interventionen suchen, dass es da reingeht und dann da reingeht. Und zwar in der Reihenfolge. Wenn sich Individuen so und so verhalten, verändert sich ein System und verhält sich so und so. Und diese Veränderung, die braucht bestimmte Parameter. Die darf nicht zu schnell sein, dann verpufft es. Die darf nicht zu langsam sein, dann atmet es das System aus. Also da gibt es eine bestimmte, sagen wir mal, Dramaturgie, wie man Systeme ändern kann. Das muss man halt einfach planen. Also jetzt habe ich schon wieder aber ich bin so ein Handwerker. Also wo ich sage, es macht einfach wenig Sinn, mit einem Skalpell einen LKW-Reifen zu flicken. Das geht tatsächlich, aber ich würde anderes Werkzeug dazu nehmen. Also das ist dieses Muss, wo ich sage. Und dann gibt es natürlich Dinge, wo die Experten es einfach halt auf die alte Art und Weise machen. Oder was meine Tochter sagte, die sagte halt ganz schlicht, ja, die wollen keine Definitionen. Dann sage ich ihnen halt ganz einfach, wir Jungen verstehen das. Und das wäre ein Hinweis. Wir sollten mit den Jungen arbeiten, weil die haben noch nicht so ein stark etabliertes rotes System. Also das heißt, da sollte man investieren, da ist der größere Impact. Deine Fragen beantwortet? Okay.
Ich würde ganz kurz noch eine zusätzliche anfügen. Nachdem dieser Körper bei uns so tabuisiert ist, obwohl es so gescheite Gedanken gibt, glaubst du, dass man durch dieses spirituelle Feld, ich sage das mal ganz platt gesagt, bei diesen Erwachsenen diese Körperebene ein bisschen überhüpfen kann?
Nein.
Also, das kann man nicht, gell?
Nein. Das ist eins der wichtigsten Werkzeuge. Bleiben wir dabei. Die körperliche. Es wird schwierig. Wo ist die Grenze zum Körper? Würdest du sagen, dass Gehirn schon Körper ist? Okay. Dann ist es ein definitives Nein. Das ist nicht zu überhüpfen. Ein Buch lesen. Also ich würde sagen, es ist funktionaler, es unter den Schrank zu legen, damit der Schrank nicht wackelt. Wenn ich was rausnehme, das mich begeistert, also haben wir schon Emotionen dazu, und dann in die Handlung gehe und das vielleicht mental schon durchspiele, dann komme ich langsam in diesen Zyklus. In dem Sinn. Aber ganz klar, wenn wir den Körper rauslassen, kriegen wir keine manifestierte, also stabile Veränderung. Aber sowas zu machen, braucht die Dramaturgie. Danke. Körper ist wichtig.
Ich bin
auch ein bisschen grob, aber ich habe einen riesigen Durst.
Ich habe aus dem Vortrag zwei Prämissen rausgehört, die dem ganzen Vortrag zugrunde liegen, und ich würde die gerne überprüfen.
Ja.
Und das eine ist die Prämisse, ich bin der Körper und dazu gehört das Gehirn dazu. Also in meiner Frage, da soll das Gehirn mit dazugehören. Und die zweite Prämisse ist, Bewusstheit ist Denken.
Also nicht, dass ich jetzt Lobhudelei mache, das sind richtig gute Fragen. Beide sind auf der Key-Skala, da gibt es ja von 1 bis 10, ein definitives 1, sprich Nein. Das, glaube ich, ist leichter zu erarbeiten. Ich bin der Körper, da gehört das Gehirn dazu. So, dazu brauchen wir das da als Bild. Wenn Rot und Blau weg ist, dann habe ich keine Wahrnehmung des Körpers. Also ich nehme ihn nicht wahr, das Selbst ist auch weg. Gehen wir vom Zustand aus, ich bin da, die Systeme sind aktiv, dann bin ich in Resonanz mit dem Feld und das kann übersetzt werden in, ich würde Metaphern sagen, das ist nichts anderes. Und wie ich mich definiere, wenn ich einer bin, der Form braucht, der wird von Göttern sprechen, von Krafttieren, von weiß ich was. Jemand, der formlos ist, der wird nur Energien wahrnehmen. Das heißt, es ist eher umgekehrt. Also ich würde sagen, das Ich, wie würde ich das sagen? Mein Gehirn ist mein Resonanzorgan, das mir den Zugriff gibt auf das Feld. Und wenn ich dazu neige, formlos zu sein, lasse ich das Blaue. Wenn ich dazu neige, in die Form zu gehen, dann werde ich mehr Blaues benutzen. Also es ist relativ schwierig jetzt für mich zu beantworten, aber es ist genau andersrum. So deutlich ist in dieser Erfahrung, wenn man so im Yogi schaut, welche Richtung gehst du nach. Also die Formlosen sind ja relativ wenig und das ist auch schwierig, weil du nicht kommunizieren kannst. Du kannst die Energie ja nicht benennen. Also von daher würde ich, also tue ich jetzt mich schwer, ich bin mir ganz sicher in der Antwort, aber ich weiß nicht, ob sie bei dir ankommt. Kommt sie an?
Hast du nicht eigentlich nach dem Ich Bin gefragt?
Du hast gerade gesagt, wenn wir das mal weglassen, wenn wir den Körper mal weglassen.
Mhm. Okay, es wird spannend.
Wenn ich schaue aus der Haltung, ich bin nicht der Körper, für wen spielen dann die ganzen Reaktionsmechanismen mit der Emotion und der Handlung eine Rolle?
Zum Leben. Das ist nur die Maschine fürs Leben. Damit der Körper überlebt. Wenn du den Körper wegtust, dann bist du im Formlosen. Dann spürst du nichts mehr. Formlose, kann ich mal ein Handzeichen geben, der formlos wahrnimmt? Okay. Also die wissen, wovon ich rede. Du kriegst nicht einmal eine Metapher hin. Du kannst nicht einmal sagen, ist blau oder so. Oder ist dich. Und wenn der Körper weg ist, ist auch das noch weg. Also, und die Mechanismen. Also ich habe keinen Namen nicht, also Damasio half mir, somatische Marker, also wo Bewegung drin ist, wo Körper drin ist, also Markierung. Ich würde es einfach sagen, gespeicherte neurologische Muster, mehr ist es nicht. Es wird auch keine Schlange erkannt, sondern es wird ein Muster erkannt und reagiert. Das heißt, das Rote sorgt dafür, dass dein Körper als Träger dieser, nennen wir es mal, dieses Mikrofons lebt und überlebt. Mhm. So wäre es, glaube ich, vernünftig erklärt. Aber das ist schwer zu erklären, weil wir andere Konzepte haben. Und das, was wir hier auch tun, also dass wir diese Dualität im Gespräch herstellen. Und wir haben eine Dualität. Also das ist ja das Faszinierende. Das fiel mir erst auf, als ich in die spirituelle Welt ging ein bisschen. Da ist die Dualität. Weil wir beides gleich, nicht gleichzeitig, sondern so ein bisschen zeitlich verzögert wahrnehmen. Wir kriegen den Impuls. Nehmen wir mal einfach aufgewacht, egal welches Etikett. Also das heißt, das Mikrofon ist gut justiert. Das heißt, du kriegst alles mit aus dem Feld, dann hast du deine Marker, ja. dein rotes und das feuert auf Angst und dein blaues sagt, hey, völlig easy, dicke Mauern, keine Angst haben. Dann hast du drei, die dich bewegen. Das Blaue bewegt nicht so, sondern das ist eher dann regulieren. Also das ist eine Dynamik, also das ist nichts so Statisches. Okay, so einigermaßen?
Naja, meine Erfahrung ist, dass das Rote sehr bewusst sein kann.
Meine nicht. Die Prämisse stimme ich zu. Das Rote ist nicht dem Bewussten zugänglich, aber den Impuls kannst du umsetzen, übersetzen, ja. Okay? Gut. Und das ist auch andersrum. Bewusstheit ist nicht Denken, auf keinen Fall. Aber wir brauchen Gehirnteile dazu, damit es bewusst wird. Johann?
War eine Kollegin hier, die sagte, sie macht Geistheilung. Mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, das kannst du jetzt nicht beantworten, weil du ja was anderes machst, wie sie das Konzept versteht, ja, und ob die Prämissen, die du hast, oder das, was jetzt angeboten wird, ob sich das auch anders beschreiben lässt. Ja, natürlich sagst du ja, aber die Frau ist leider nicht im Raum.
Dann können wir es nicht. Also die erste Aussage.
Machst du Geistheilung?
Können wir machen.
Nee, es geht ja nur darum, die hat ja einen anderen Zugang und du hast ja deinen vorgestellt. Was würde eine Geistheilerin zu dem sagen? Genau. Weil die kommt ja scheinbar aus diesem spirituellen Feld oder auch welchen sozialen Feld auch immer und scheint von dort aus irgendwie Intervention oder Manipulation oder was auch immer vorzunehmen. Gut. Und es findet eine Veränderung statt.
Genau, sollten wir machen, wenn jemand da ist. Die Erklärung ist klar und die erste Prämisse, ich würde das nicht tun oder so, lassen wir mal außen vor. Es werden energetisch Geister, also Cluster von Energie, werden gerichtet in den äußeren Schichten oder gerade Zwischenkörper. Hier ist der Körper nicht eingezeichnet, also der grüne. Die außerhalb oder den Körper durchdringen, werden gerichtet. Dadurch findet eine andere Wahrnehmung statt. Und dann durch den Resonanzkörper, den oder den da unten, passiert dann eine Ausrichtung. Das wäre die Erklärung im KISS-Konzept. Und ich stimme dir zu, es wäre äußerst spannend, die andere anzugucken, ob es eine Bereicherung gibt, ob es übereinstimmt, ob man korrigieren muss. Das ist, was wir tun sollten. Nur das KISS-Konzept, hier haben wir jetzt nur das KISS-Konzept drauf, hat eine einfache Erklärung dazu. Okay, wenn die Dame da ist, machen wir es, wir machen jetzt eh die Pause. Machen wir Viertel nach und dann gehen wir in den Kreis und machen das übliche Austausch, wie wir es gemacht haben. Nochmal vielen Dank. Viertel nach treffen wir uns wieder.